HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Große Bauprojekte brauchen ihre Zeit, bis sie endlich realisiert werden. Das gilt auch für den geplanten Fernbahntunnel in Frankfurt. Es ist das größte Bauprojekt in Frankfurt seit langem und es wird die Stadt wohl noch Jahrzehnte beschäftigen. Ein neuer Fernbahntunnel, der vom Hauptbahnhof her kommend einmal die gesamte Frankfurter City unterqueren soll. Die Bahn will den Tunnel so schnell wie möglich, anders sei der wachsende Bahnverkehr in Frankfurt nicht mehr zu bewältigen. Bis 2040 soll die Riesenröhre fertig sein und das wäre nach bisherigen Maßstäben sehr, sehr schnell. Wie sie beim Frankfurter Tunnel auf die Tube drücken wollen. Das haben Bahn und Politik am Nachmittag erläutert. Und Tobias Lüppen war dabei.
Am Frankfurter Hauptbahnhof ist viel los. Fast 500.000 Reisende nutzen den Bahnhof täglich und es werden mehr. Deshalb will Bahnvorstand Berthold Huber, im Konzern verantwortlich für Schienennetz und Bahnhöfe, möglichst schnell den alten Kopfbahnhof entlasten durch das Tunnelprojekt.
Wir brauchen es eigentlich schon heute oder wir hätten es schon gestern gebrauchen können.
Denn der Bahnknoten Frankfurt ist bundesweit ein Nadelöhr. Oft müssen Züge auf die Einfahrt in den Bahnhof warten. Künftig sollen die Züge schon vor dem Kopfbahnhof in einen Tunnel einfahren und an Tiefbahnsteigen halten, unterhalb des alten Bahnhofs, der dann nur noch für den Nah- und Regionalverkehr da ist. Die ICEs dagegen können dann weiter brausen, unter der Innenstadt, durch eine 8,5 Kilometer lange Tunnelröhre. Ein Riesenprojekt und Berthold Huber gibt den Zeitplan vor.
Wir haben uns vorgenommen, die Planung abgeschlossen haben, noch in diesem Jahrzehnt, ich will das mal so sagen. Und wenn wir dann bauen und wir das in 10 Jahren schaffen, das können wir nämlich schaffen, dann wären wir in 2040.
Das wäre in 17 Jahren und das wäre, gemessen an anderen Großprojekten in Deutschland, schnell. Zum Vergleich, für den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof hätte es, wenn er tatsächlich in 2 Jahren eröffnet werden sollte, 28 Jahre gebraucht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP will aber schnelleres Planen und Bauen möglich machen.
Nun, wir machen sehr viel. Wir haben ein Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht, das deutliche Verkürzung der Planungszeiten mit sich bringt. Wir nutzen die Digitalisierung und eine sehr gute Vernetzung auch aller Beteiligten.
Außerdem rechnen Wissing und die Bahn mit viel weniger Widerstand als bei anderen Projekten, beispielsweise beim Autobahntunnel im Riederwald im Frankfurter Osten. Bei der Bahn ist Gerd-Dietrich Bolte für das Projekt verantwortlich. Er verspricht, dass der Bau des Tunnels die Menschen nicht allzu sehr belasten werde.
Eine unterirdische Baustelle hat wenig Betroffenheiten für die Menschen oben. Das Leben kann oben weitergehen. Wir haben natürlich Bereiche rund um den Hauptbahnhof, wo wir Betroffenheiten haben, weil wir da werden wir eine riesen Baugrube haben. Aber ansonsten haben wir da 2 große Tunnelportale im Osten Frankfurts und das war's.
Stadt Frankfurt und Land Hessen sprechen sich auch für den Tunnel aus. Und bei der Pressekonferenz in Frankfurt richtete Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen einen persönlichen Wunsch an Bahnvorstand Huber.
Ich habe mir fest vorgenommen, es noch zu erleben. Ja, Herr Huber, also sagen wir, nehmen Sie beim Wort. Dann werde ich nicht mehr im Amt sein, aber wie gesagt, wir verabreden uns dann, um das mal dann quasi zu fahren.
Al-Wazir wäre dann 69 Jahre alt, wenn die Bahn es bis 2040 schafft, und Bahnvorstand Huber 87. Bis dahin wird das Projekt aber sicher noch etliche weitere Minister und Bahnvorstände beschäftigen.
Etwa 2 Jahre nach Planungsstart für den Fernbahntunnel in Frankfurt hat die Bahn über dieses Zukunftsprojekt informiert und hr-Info-Reporter Tobias Lübben war für uns mit dabei. Noch immer streiken Lkw-Fahrer aus Osteuropa an dem Rastplatz Gräfenhausen West an der A5. Es geht um ausstehende Löhne. Der Spediteur aus Polen, Masur, hat wohl noch nicht ordnungsgemäß bezahlt und mit diesem Streik wollen die Lkw-Fahrer den fehlenden Lohn jetzt einfordern. Südhessen-Reporter Raphael Stübig beobachtet für uns die Entwicklung dort vor Ort und er hat meinem Kollegen Uwe Beutler gesagt, dass Mitarbeiter der Spedition sich inzwischen auf dem Rastplatz gezeigt haben.
Es war die letzten Tage so gewesen, dass hier ein Mitarbeiter der Spedition aus Polen in einem weißen Transporter vor Ort war. Angeblich, wie man mir gesagt hat, auch mit einem Geldkoffer. Also teilweise sind hier Löhne bar ausbezahlt worden. Was ich jetzt gehört habe, ist dieser Transporter wohl an der Raststätte Funkstadt an der A67. Dort soll jetzt sozusagen alles abgewickelt werden. Hier Ich habe ca. 20 Fahrer, die hier wach sind, gefragt. 4 haben die Hand gehoben, dass sie inzwischen ihren Lohn bekommen haben. Dann jetzt demnächst nach Funkstadt fahren, dort Papiere und LKW-Schlüssel übergeben und dann in ihre Heimat nach Georgien wollen. Die anderen warten noch weiter auf ihr Geld.
Also wenn jetzt alle bezahlt werden, gibt's da denn für die Fahrer überhaupt noch Gründe, Grevenhausen zum Ferienstart jetzt mit LKW zu verstopfen? Wahrscheinlich nicht.
Naja, nun, es ist offenbar so, dass die Gelder fließen. Was aber anders ist als beim Streik an Ostern, wo hier ja 65 Lkw-Fahrer aus Osteuropa rund 5 Wochen ausgeharrt hatten. Jetzt ist es wohl so, dass zwar vereinbart worden ist mit der Großspedition aus Polen, dass die Fahrer ihr Geld erhalten. Sie müssen aber offensichtlich individuell ihren Lohn, den sie einfordern, hier aushandeln. Deshalb zieht sich das hier hin und über Nacht sind es auch wieder mehr Lkw geworden. Gestern waren es hier um diese Zeit 18 gewesen. Jetzt sind es über 40 bereits wieder. Und wie gesagt, viele haben immer noch kein Geld erhalten. Ich hatte mit Abdullah aus Usbekistan gesprochen. Er sagt, er fährt seit Januar für die Großspedition Masur in Polen. Einmal hat er 8.000 Zloty umgerechnet, rund 1.800 Euro bekommen. Zugesagt worden seien ihm 2.400 Euro im Monat. Seitdem hat er aber kein Geld mehr bekommen, also seit fast einem halben Jahr nicht mehr.
Die Fahrer kommen ja aus ganz Europa. Die Firma ist aus Polen. Warum eigentlich jetzt immer wieder Grevenhausen? Also warum immer wieder dieser Rastplatz?
Ja, sagen die Fahrer, ist natürlich so ein bisschen zum Mythos geworden seit dem Streik hier im Frühjahr mit den 65 Fahrern, die hier wochenlang ausgeharrt hatten. Was natürlich auch für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Es hat eine Diskussion über die Zustände im Transport- und Logistikgewerbe bis nach Brüssel geschlagen. Und hier sind auch jetzt wieder Politiker schon aufgetaucht. Gestern waren Vertreter der Linksfraktion aus dem Hessischen Landtag hier vor Ort, haben sich über die Situation informiert. Und natürlich sind auch hier wieder Gewerkschafter vor Ort. Die ganz große Solidarität wie beim letzten Mal, die ist es aber nicht, wo hier auch die Bevölkerung vor Ort war, aus weiter Stadt und Lebensmittel vorbeigebracht hat. So ist es diesmal nicht, es ist etwas anders. Trotzdem, weiter Stadt ist für die Lkw-Fahrer hier sowas wie ein Symbol für den Widerstand geworden.
Raphael Stübig war auf dem Rastplatz Grevenhausen, wo Lkw-Fahrer streiken, weil sie keinen Lohn mehr bekommen. Es beherbergt eine einzigartige Autosammlung, das neue Nationale Automuseum in Dietzhölztal-Eversbach in Mittelhessen. Unsere Reporterin Eva Rösler hat sich die Ausstellung angeschaut. Es ist ein Museum, das einer großen Fabrikhalle gleicht.
In dieser Halle sind mehr als 150 kostbare und ganz besondere Autos ausgestellt. Und die Autos gehören alle Rittal-Inhaber und Unternehmer Friedhelm Loh. Es ist seine private, 30 Jahre alte Sammlung. Angefangen hat aber alles viel früher, nämlich 1956.
Eines Tages stand ein Freund meines Vaters mit seinem Auto bei uns vor der Haustür. Und das war ein 190 SL, genauso wie er hinter mir steht. Ich war 10 Jahre alt. Dieser Freund hatte einen Chauffeur. Und er hatte nur die Aufgabe zu achten, dass niemand an das Auto kam. Und deswegen bin ich also immer um dieses Auto rumgelaufen und geguckt und geguckt und geguckt, ob er auch guckt. Aber er hat immer geguckt, aber das hat sich eingebrannt.
Zu den Autos im Museum gehört zum Beispiel eines der ersten Automobile überhaupt. Es sieht aus wie eine Kutsche mit Baldachin, vorne die Bank für den Chauffeur und hinten saß dann die Besitzerfamilie, eine gewisse Familie Benz, wie Florian Urbitsch weiß. Er ist einer der beiden Geschäftsführer.
Das ist das älteste Fahrzeug der Sammlung, eine Benz Victoria von 1895. Komplett unrestauriert. Und Sie sehen es hier an einigen Ecken. Hier ist das Leder schon etwas brüchig. Da guckt das originale Ross heraus. Das ist in diesem Zustand so ziemlich einzigartig auf der Welt.
Ziemlich einzigartig dürfte das gesamte Museum sein. An einer Wand in der Haupthalle zum Beispiel sind die Autos so wie Matchbox-Autos in einem Setzkasten ausgestellt. Jeweils 4 übereinander bis unters Dach. Hier ist vom Käfer über jede Menge Oldtimer, Bugattis, einen Maybach, den es nur einmal auf der Welt gibt, oder richtige Rennwagen, alles zu bestaunen. Und apropos Rennwagen, hinter mir leuchtet es Ferrari Rot. Einer der ersten Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher aus dem Jahr 2000 wird hier auch ausgestellt. Und es ist wirklich erstaunlich, wie schmal der Wagen ist.
Also sie müssen schon sehr, sehr zierlich sein. Ein normaler Formel-1-Fahrer ist immer so um die 1,70 maximal rum. Und die wiegen ja auch nichts, weil sonst kommen sie in diese Autos nicht rein. Und geschweige denn auch nicht mehr raus. Ja.
Zum Glück müssen weder ich noch der zweite Geschäftsführer Tobias Reichle in den Wagen steigen oder wieder rauskommen. Wobei das natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis wäre. Der normale Eintritt für das Nationale Automuseum kostet 25 Euro pro Person. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel sein, aber Autoliebhaber werden dieses Museum auch lieben.
Das neue Nationale Automuseum in Diezölztal-Eversbach öffnet und unsere Reporterin Eva Rösler durfte schon mal reinschauen. Das Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte wird in Marburg seit 2005 an Bürgerinnen und Bürger verliehen, die sich für die Würde aller Menschen einsetzen. In diesem Jahr wird Serpil Temis Unvar ausgezeichnet. Sie hat die antirassistische Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet, benannt nach ihrem Sohn, der im Februar 2020 beim Anschlag von Hanau ermordet worden ist. Alexander Gottschalk von der Preisverleihung.
Schon als Serpil Temis Unvar ans Rednerpult tritt, hält es viele im historischen Saal des Marburger Rathauses nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie sind extra für sie angereist. Freunde, Familie, aber auch die Jugendlichen, mit denen die Hanauerin zusammenarbeitet bei der antirassistischen Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Die 47-Jährige ist sichtlich gerührt, als sie die Preisurkunde entgegennimmt. Später erzählt sie in einem ruhigen Moment, warum.
Ganz am Anfang hat keiner an uns geglaubt. Eine Mutter, ein paar Jugendliche versuchen die paar Monate und das war's. Aber ich wusste, dass wir es schaffen. Und ich weiß auch jetzt, dass wir auch noch mehr schaffen. Das weiß ich. Ich glaube an mich selber und an Jugendliche.
Ausgezeichnet wird Unvar für die Aufklärungsarbeit, die sie mit ihrer Bildungsinitiative leistet. Seit 2,5 Jahren besuchen sie und ihr Team regelmäßig Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Dort bringen sie den Jugendlichen bei, Rassismus im Alltag zu erkennen und ihm entgegenzutreten. Unvars eigener Sohn Ferhat ist Opfer eines Rassisten geworden. Im Februar 2020 ist er beim Anschlag von Hanau ermordet worden, erschossen von einem Rechtsextremisten. Seinen Kampf gegen Ausgrenzung führt Unvar heute weiter.
Wir haben so viel erlebt, unglaublich Diskriminierung, Rassismus in der Schule mit meinem Sohn zusammen. Am Ende hat er geschafft, aber sehr schmerzhafte auch langeren Jahre. Und das muss ja nicht so sein. Warum meine Kind muss ja vierfach mehr arbeiten als die anderen Kinder? Er ist auch ein Kind, gehört Deutschland und andere auch. Die müssen ja gleiche Chance haben.
Mit ihrer Willensstärke hat Serpil Temis Unvar auch die Jury des Marburger Leuchtfeuers für soziale Bürgerrechte überzeugt. Sie bekommt den diesjährigen Preis deshalb nicht nur für ihre Aufklärungsarbeit, sondern auch für ihre menschliche Größe, heißt es. Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spieß nennt die Hanauerin ein Vorbild.
Serpil Unvar hat in wirklich eindrucksvoller Weise den persönlichen Schmerz, die Verletzung, die Wut, die Trauer über die Ermordung ihres Kindes in ein produktives Handeln, in ein Symbol für eine Verbesserung unserer Gesellschaft umgesetzt, wie das nur wenigen Menschen gelingt.
Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, das ist seit jeher eines der Ziele des Marburger Leuchtfeuers. Wer hier besonderen Mut beweist, verdient eine Auszeichnung, findet Jurysprecher Egon Faupel.
Wir müssen eintreten für die Menschenrechte und deshalb ist es wichtig, solche Personen auszuzeichnen.
Für Serpil Temis Unvar ist die Auszeichnung in Marburg natürlich nicht das Ende. Mit ihrer Bildungsinitiative hat sie sich inzwischen international vernetzt und will jetzt Gäste aus aller Welt nach Hanau einladen, um dort gemeinsam über den Kampf gegen den Rassismus zu sprechen.
Ich weiß genau, es gibt ja so viele Menschen, andere Menschen, wo die ohne Hass leben wollen, ne?
Das Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte ging an Serpil Temis Unvar. Sie hat ihren Sohn beim Anschlag von Hanau verloren und eine antirassistische Initiative gegründet. Alexander Gottschalk hat über die Preisverleihung berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.